Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Dina Netz am Mikrofon, guten Tag. Das Beethoven-Jahr neigt sich schon dem Ende zu, wobei der Tag des Jubiläums erst noch bevorsteht. Denn am 17. Dezember 1770 wurde Ludwig van Beethoven getauft. 250 Jahre später sehen wir uns gleich an, wie Autoren und Illustratorinnen, junge Leserinnen und Leser an den großen Komponisten und sein Werk heranführen wollen. Außerdem erinnern wir an einen Zeichner, aus dessen Nachlass nun neue Geschichten veröffentlicht wurden, an Erwin Moser. Zuerst aber zum Bilderbuch einer jungen Illustratorin. Es ist ein melancholischer Moment, wenn der Abend dämmert, man Bilanz des Tages zieht, aber auch ein schöner. In der blauen Stunde, kurz nach Sonnenuntergang, ist der Himmel von einem ganz besonderen Blau. Kein Wunder, dass Dichter wie Gottfried Benn und Ingeborg Bachmann die blaue Stunde in Worte gefasst, Musiker wie Udo Lindenberg oder die Nelson-Brüder sie besungen haben. Die Französin Isabelle Simler hat dieser besonderen Tageszeit jetzt ein Bilderbuch gewidmet, das auch so heißt, die blaue Stunde. Julian Ignatowitsch hat es sich angesehen.
32 Blautöne listet das Buch gleich zu Beginn auf der Umschlaginnenseite auf. Darunter so verspielt träumerische Töne wie Cyanblau, Saphirblau, Pfauenblau oder Mitternachtsblau. Manchmal scheinen sie ins Grüne zu entweichen, dann strahlen sie kräftig hell, bis sie schließlich ganz dunkel, geheimnisvoll, fast schwärzlich jede Farbigkeit zu verlieren drohen. Wir werden alle diese Blautöne auf den folgenden Seiten wiederfinden, wenn wir ganz unterschiedlichen Tieren in ganz unterschiedlichen Umgebungen begegnen. Was alle verbindet, ist die Zeit, eine besondere Stunde des Tages, die das Buch so beschreibt.
Der Tag neigt sich dem Ende zu. Bald senkt sich die Nacht herab. Dazwischen liegt sie verborgen, die blaue Stunde.
Im Gegensatz zur goldenen Stunde am Morgen beschreibt die blaue Stunde die Zeit der Abenddämmerung, kurz nach dem Sonnenuntergang, wenn sich die Sonne etwa 4 bis 8 Grad unterhalb des Horizonts befindet. Das gleichnamige Kinderbuch von Isabelle Simler stellt ganz die Farbe, den visuellen Eindruck in den Mittelpunkt und vermittelt anhand der großformatigen Bilder mit kurzen Begleitsätzen gleichzeitig Wissen über Flora und Fauna auf der ganzen Welt.
In der Kälte der Arktis streift ein Blaufuchs durch die verschneiten Ebenen.
Vorbei an eisblauen Bergen und silbergrauen Hügeln, nur ein paar kahle Äste säumen den Wegesrand.
Im Herzen des Dschungels schlängelt sich die blaue Viper um einen Ast.
Mit blaugrüner Haut zwischen indigoblauen Blättern und ja auch der ein oder anderen exotisch roten Blüte.
Tief unten leuchten die blaue Ozeanschnecke und der blau geringelte Krake.
Im marineblauen Meer, neben königsblauen Algen, lumineszieren sie Azur- und Petrolblau. Wer genau hinschaut, entdeckt dazwischen kleine Fischschwärme.
So verharren sie in Stille und erwarten den Einbruch der Nacht.
Die studierte Künstlerin und Illustratorin Isabelle Simler zeigt alle diese Tiere ganz aus der Nähe und so, dass wir ihr Fell, ihre Federn, ihren Panzer zu spüren glauben, die Blätter und Blumen zu riechen und die frische, klare Luft zu schmecken. Sie kontrastiert dabei die sehr detaillierte Darstellung der Lebewesen in kleinteiliger Schraffur und Strichelung mit einer schemenhaften, skizzierten Abbildung der Umgebung. Die wie eingraviert wirkenden Striche betonen das Spiel der Farben, wenn in dunkelblauen Baumkronen plötzlich ins Weiß und Grau oder Rot abweichende Akzente auftauchen. Die zweiseitigen Bilder verlassen aber nie ihr Hauptthema.
Die blaue Stunde entfaltet ihren Zauber. Die Natur atmet ein.
So ist das Buch ein liebevolles Kunstwerk mit Lexikoncharakter, das uns zugleich die vielen Facetten eines scheinbar eindeutigen Begriffs, nämlich Blau, lehrt. Welche Farbe wir wo erkennen, liegt immer auch im Auge des Betrachters. So minimal sind die Unterschiede, so vielfältig die Farbpalette. Und auch von der erzählerischen Funktion der Farbe spricht das Buch unterschwellig, wenn nämlich nach und nach, von Seite zu Seite, die Szenerie immer dunkler und ruhiger wird. Dann illustriert das Buch eine zeitliche Abfolge von Tag zu Nacht, die anhand der Farbe erkennbar wird. Die blaue Stunde von Isabelle Simler ist zweifellos eines der schönsten und klügsten Bilderbücher dieses Jahres. Eine Hommage an die Kraft der Natur und ihre Vielfalt. Wenn wir am Ende auf eine Weltkarte stoßen und dort die verschiedenen Tierarten auf den Umrissen der Kontinente sehen, dann haben wir nicht nur eine Tagesstunde verlebt, sondern eine Weltreise gemacht. Von den Pfeilgiftfröschen des Amazonas bis hin zur Krontaube Neuguineas.
Sie alle kommen vor in Die blaue Stunde von Isabelle Simler. Nathalie Wollersheim hat die Texte aus dem Französischen übersetzt. Das Sachbilderbuch für Kinder ab 6 Jahren ist im Magellan Verlag erschienen. Nur wenigen Illustratorinnen und Illustratoren wird die Ehre zuteil, ihr Werk in einem eigenen Museum zeigen zu können. Erwin Moser schon. Er hat die Eröffnung des nach ihm benannten Museums in seiner Heimatstadt Golz im österreichischen Burgenland 2014 noch miterlebt. 3 Jahre später starb der in Wien geborene Autor und Illustrator mit 63 Jahren. Über 100 Bücher hat Erwin Moser gezeichnet, zu vielen davon hat er die Texte selbst geschrieben. Sein Werk ist inzwischen in 19 Sprachen übersetzt. Nun hat der Verlag Belz und Gelberg 2 Bücher von Erwin Moser neu veröffentlicht. Eins davon umfasst 24 Bildgeschichten rund um das Mäusemädchen Billy, die sich im Nachlass Mosers fanden. Thomas Linden hat sich ins Mäuseuniversum Erwin Mosers begeben.
Wir kennen Mäuse mit großen Ohren, wie Walt Disneys Mickey Mouse, oder solche mit flauschig runden Körpern, wie die von Leo Leoni. Und dann gibt es natürlich auch noch die Protagonistin aus der Sendung mit der Maus, die Tok 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 auf kurzen Beinen schwergewichtig umherstolziert. Der Unterschied zu Erwin Mosers Maus Billy könnte nicht größer sein. Sie bewegt sich geschmeidig auf langen Beinen, verfügt über einen schlanken Körper und Hände mit sensiblen Fingern. Auch diese Maus wurde zum Klassiker. Die erste Idee zu Billys Gestalt entwickelte Erwin Moser 1982. Schnell zeichnete er 8 Geschichten für das Album »Mein Baumhaus«, das sich, wie so viele Bücher aus der Hand Mosers, bald schon als Bestseller entpuppte. In den folgenden Jahrzehnten entstanden neue Bilderbuchhelden, wie der Rabe Alfons, ein Märchenroman über einen Rollenwechsel zwischen einem Raben und einem Zauberer. Fabeln wie »Der Mond hinter der Scheune« und Bildgeschichten wie »Winzig der Elefant«. 2002 erinnerte sich Erwin Moser dann wieder an Billy. Er zeichnete einige der alten Episoden neu und entwarf 16 Geschichten für eine Billy-Baumhaus-Serie. Ruth Moser erinnert sich, wie ihr Mann im Frühsommer des Jahres 2002 zunächst mit Bleistift die Skizzen erstellte. Dieser erste Band ist jetzt unter dem Titel »Billy die Baummaus« erschienen. Auf dem Vorsatztitel kann man den frühen Bleistiftentwurf sehen, der schon alles enthält. Von der Physiognomie der Maus bis zu jener Wald- und Schilflandschaft, in der die Geschichten der kleinen Heldin spielen. »Streifzüge eines mutigen Mäusemädchens« lautet der Untertitel. Und diese Streifzüge führen uns anhand der Texte von Moser durch die Jahreszeiten. 6 Illustrationen erzählen auf je 2 Doppelseiten von Begebenheiten aus der Welt der Tiere, wie etwa die Wintergeschichte vom Schlitten.
Die Baummaus und die Erdmaus wollen einen Schlitten bauen. Sie nehmen eine halbe Nussschale. Schnell ist der Schlitten fertig. Die Spinne schenkt jedem noch einen Pullover. Und los geht's in den Schnee. Die Erdmaus setzt sich hinein und Billy zieht den Schlitten zum Teich. »Ich habe eine Idee«, ruft Billy und zieht ganz schnell ihren Pullover aus. Sie holt einen dünnen Holzstamm, bindet den Pullover fest an das obere Ende. Und die Holzstange steckt sie fest durch die Nussschale. Ein Windstoß bläst das Segel auf. Los geht's. Der Schlitten mit der Erdmaus saust über das Eis. »Warte doch auf mich«, ruft Billy. »Ich will auch mitfahren.«
Auf die Bleistiftzeichnungen folgte die Präzisionsarbeit mit der Feder. Daran anschließend aquarellierte Erwin Moser die Illustrationen. Eine seiner Meisterschaften bestand in der zarten Kolorierung, bei der die Farbwechsel ansatzlos ineinander übergehen. Im Herbst 2002 änderte sich dann alles im Leben von Erwin Moser. Mit damals 48 Jahren wurde ihm amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS, diagnostiziert. Eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, die rapiden Muskelschwund auslöst. 2009 konnte Erwin Moser nicht mehr sprechen. Ruth Moser erinnert sich im Vorwort zur aktuellen Ausgabe, wie sie nun gemeinsam mit ihrem Mann die Texte zum Buch entwickelte. Dazu benötigten sie einen Stock und eine Buchstabentabelle.
Ich zeigte mit dem Stab auf jeden Buchstaben und seine Augen verrieten mir, welcher Buchstabe kommt. Meistens klappte das. Und so entstand langsam, manchmal ganz, ganz langsam, der Text.
3 Jahre nach dem Tod von Erwin Moser liegt das Bilderbuch nun vor. Es zeigt die Maus als quicklebendiges Wesen mit einer spitzen, neugierigen Nase, einem runden Kopf und kleinen Ohren. Ihr frischer, sympathischer Charakter zieht die Leser in die kleinen Geschichten und Begegnungen mit anderen Tieren, wie der Krähe, dem Hamster oder der Spinne, hinein. Die Baumhöhle ist gemütlich mit weichen Blättern ausgelegt. Ein idealer Rückzugsort, wie ihn Kinder mögen. Draußen zieht die Welt vorbei, als erschiene sie auf einem großen Fernsehbildschirm. Das Buch selbst eignet sich gut für Vorschulkinder, weil Moser die Bilder so konzipiert, dass man sie auch ohne Text zu einer Geschichte verbinden kann. Gleichwohl erweist sich der Text als Gewinn, da die Bilder durch ihn eine Stimme erhalten. So brechen Billy und ihre Freundin im zugefrorenen See ein, werden aber von einer Krähe gerettet und wir erfahren, wie sie sich fühlen.
»Kommt beide in mein warmes Nest, dann seid ihr bald trocken«, sagte die Krähe.
Schnell schlüpfen die Mäuse unter die Flügel der Krähe. Das fühlt sich ganz sicher und warm an. Und bald geht es ihnen wieder gut.
Erwin Mosers kleine Erzählungen waren auf das Vorlesen hin angelegt. Deshalb präsentierte der Verlag Bils und Gilberg im Frühjahr noch einmal Mosers fantastische Gute-Nacht-Geschichten. Die sind nicht länger als anderthalb Seiten und keineswegs immer auf eine Pointe hin ausgerichtet. Sie verklingen eher leise, gerade richtig für einen Übergang vom Wachen zum Schlafen. Für jede der 88 Geschichten entwarf Moser eine aufwendig gestaltete Illustration. In detailreichen Landschaftsszenen geht es durch Wälder, Meere und Himmelsgewölbe. Moser frönt seiner Lust am Ornamentalen und erfindet Luftschiffe, abenteuerliche Hauskonstruktionen und skurrile Tierporträts. In diesem Band erfährt man dann auch, wer die Baumhöhle für Billy und die anderen kleinen Tiere geschaffen hat. Moser fällt dabei in den humorvoll gespreizten Duktus des großen Kinderbucherzählers Heinrich Hannover, wenn er von den Leistungen des Käfer Bonifatius berichtet.
Eigentlich hatte er ja im Laufe von vielen Jahren alle diese Höhlen in den Baum genagt. Der kleine Käfer Bonifatius war also sogar der Hausherr dieses Baumhauses. Aber er verlangte keine Miete von den Bewohnern. Er war im Grunde froh, dass er nicht mehr alleine wohnen musste. Und wahrscheinlich hätte ihm ohnehin niemand geglaubt, dass er ganz allein den Baum ausgehöhlt hatte.
Die Bäume wurden für Erwin Moser zur Heimstatt seiner Fantasie. Kein anderes Motiv zieht sich so konsequent durch sein Werk. Er zeigt sie uns mit breiten, untersetzten Stämmen und knotigen, dicken Ästen. Im herkömmlichen Sinne schön sind sie nicht. Eher skurril wirken sie und zugleich verlässlich, wie schwergewichtige Mamas, die immer da sind, wenn man sie braucht. Erwin Moser war das Kind burgenländischer Weinbauern. Er ist mit den Tieren des Waldes und der Höfe aufgewachsen, die in seinen Büchern wiederkehren. Wie seine Imagination arbeitete, das hat er selbst beschrieben.
Ich sitze am Schreibtisch und stelle mir Bilder vor. Bilder von Landschaften, Orten, Gegenständen, Tieren, Menschen. Ich lasse den Film der Fantasie anrollen und träume mich immer tiefer hinein, bis die vorgestellten Bilder deutlicher und wirklicher werden als meine gegenwärtige Umgebung.
Vielleicht erklärt dieser suggestive Schöpfungsprozess, warum die Illustrationen von Erwin Moser eine so geschlossene Welt im Kleinen bilden. In ihr waltet eine lebendige Sanftheit, die gerade kleinen Kindern einen Ort der Geborgenheit bietet, an dem sich die Fantasie nach allen Richtungen hin entfalten darf.
Das sagt Thomas Linden über das Werk Erwin Mosers und über die Neuveröffentlichungen bei Belz und Gelberg, Billy die Baummaus und Erwin Mosers fantastische Gute-Nacht-Geschichten. Beide Titel empfiehlt der Verlag für Kinder ab 2 Jahren. Ludwig van Beethoven wurde 1770 in Bonn geboren, wann ist nicht ganz klar. Tauftag war jedenfalls der 17. Dezember. Deshalb begeht die Musikwelt gerade das 250. Beethoven-Jahr und erinnert an den großen Pianisten und Komponisten der Wiener Klassik, dessen Werke heute zu den meistgespielten der Welt gehören. Und nicht nur die Musikwelt, es gibt auch zahlreiche Buchneuerscheinungen über Beethoven. Auch für junge Leserinnen und Leser, wobei der Zugang da meist über die Biografie des Komponisten läuft. Musik im klanglosen Medium Buch zu vermitteln, ist nun nicht ganz einfach. Deshalb liegt den meisten Büchern für Kinder, die Mascha Drost jetzt vorstellt, eine Begleit-CD bei. Mascha Drost beginnt mit »Herr Beethoven macht Musik« von Marco Simser und Annalena Kühler.
In der Stadt der Musik herrscht große Aufregung.
Ein neuer Bewohner ist eingezogen, ein Musiker.
Mit buschigem Haar, sagt Herr Flamingo. Ja, mit einer richtigen Mähne.
Man muss vorsichtig sein, denn der neue Mitbewohner heißt zwar nicht Leo van Beethoven, ist aber ein Löwe. Und die Stadt der Musik ist eine Stadt der friedlichen Tiere. Allesamt von Annalena Kühler, liebevoll, lebendig und in kräftigen Farben in Szene gesetzt. 3 freche Fuchskinder schließlich trauen sich.
Was wollt ihr denn?« fragt er und hält ein riesiges Hörrohr an sein Ohr. »Ihr müsst laut sprechen. Ich kann leider nicht mehr so gut hören.«
Das Problem ist benannt, aber so kindgerecht wie möglich. Mehr muss man nicht wissen und mehr wollen die Fuchskinder auch nicht. Sie wollen Musik.
»Ja, wie denn?« unterbricht Herr Beethoven. »Wollt ihr nicht lieber zuhören, anstatt hier herumzuhüpfen?«
»Wir tanzen«, erklären die Fuchskinder. »Sie sagten doch, es ist ein Tanz.«
Das sieht Beethoven natürlich ein und seine Großzügigkeit spricht sich rum. Herr Affe bekommt das Lied vom Floh vorgespielt, Frau Eule die Mondscheinsonate, mit Herrn Flamingo musiziert er die Frühlingssonate und für Frau Stachelschwein gibt es etwas ganz Besonderes.
Frau Stachelschwein lauscht gerührt den Klängen. Vielleicht hat sie sich auch ein kleines bisschen in Löwe Ludwig verliebt.
Aber nur vielleicht. Die großen Lebenstragödien Beethovens werden in der kunterbunten Stadt der Musik nicht ausgespart, aber sie sind elegant eingebettet in das, was für Kinder viel interessanter ist, die Musik. Und die so klug und einfach wie möglich in Text und Ton zu vermitteln, auch für die Kleinsten, darin ist Marco Simsa seit Jahrzehnten Meister.
Wie Beethoven kein Wunderkind, aber doch berühmt wurde. Von Cosima Breitenstein und Barbara Scholz.
Ludwig war ein kleiner, etwas pummeliger Junge mit einem großen Kopf auf einem kurzen Hals. Man konnte es drehen und wenden, wie man wollte. Ludwig war keine Schönheit. Seine Eltern waren nicht reich, und adelig waren sie leider auch nicht, obwohl man das denken konnte. Schließlich hießen sie Van Beethoven.
Mit angenehmster Stimme spricht Cosima Breitenstein unangenehmste Wahrheiten aus. In diesem musikalischen Bilderbuch wird das Leben Beethovens so schnörkellos wie witzig erzählt, verharmlost wird jedoch nichts. Nicht der Drill des Vaters, die widrigen Umstände, unter denen Beethoven aufwuchs, oder seine Taubheit. Aber es wird aufgelockert durch Anekdoten, durch Geschichten aus dem Alltag.
Eines seiner Lieblingsgetränke war Kaffee. Zu Hause zählte er sogar die Bohnen ab. Genau 60 Kaffeebohnen wollte er pro Tasse haben. Das war ein ganz schön starkes Gebräu. Abends aß er am liebsten Macaroni mit Parmesan oder Blutwurst mit Kartoffeln.
Ohne ihn vom Sockel zu stoßen, holt Cosima Breitenstein Beethoven auf die Erde. Wer Macaroni isst, hat bei Kindern schon mal einen Stein im Brett. Und auch, dass er als Junge dagegen protestierte, piekfein angezogen zu werden und vor großer Gesellschaft aufzutreten. Ein nackter Beethoven, der uns in dieser Situation den blanken Hintern zuwendet und bockig die Zunge herausstreckt, das ist nur eines von vielen zauberhaften Bildern, auf denen Barbara Scholz die erzählten Episoden zeichnerisch weiterspinnt.
Ludwig van Beethoven war so berühmt und beliebt, dass 20.000 Menschen seinem Sarg folgten. Die Kinder bekamen sogar schulfrei.
Unterhaltsam, mit freundlicher Ironie geschrieben, bereitet dieses Bilderbuch nicht nur Kindern Vergnügen. Einziger Wermutstropfen, man könnte meinen, Beethoven habe nur Violinsonaten geschrieben. Auch wenn Cosima Breitenstein eine wunderbare Geigerin ist und ihr eigenes Instrument verständlicherweise bevorzugt, auf der beiliegenden CD wäre bestimmt auch für andere Werke Platz gewesen.
Als Ludwig aus dem Rahmen stieg, Beethoven erzählt sein Leben für Kinder. Von Cordelia Albert und Ayuko Tanaka.
Der kleine Paul ist verzweifelt.
Warum nur wollte ich unbedingt Klavier spielen lernen? Ruft er zornig in den Raum, als sein Blick am Bild an der Wand hängen bleibt. Da ist er, der Übeltäter. Beethoven.
Und der fängt plötzlich an, mit ihm zu reden. Laut und deutlich und nicht sehr freundlich.
Jetzt stell dich nicht so an, du Klimperhannes. Erschrocken blickt der Junge nach oben und traut seinen Augen kaum. Beethoven bewegt sich. Mehr noch. Er hängt halb aus dem Bilderrahmen und die Noten, die er in der Hand hielt, fallen heraus.
Beethoven steigt aus dem Rahmen, setzt sich zu Paul und der hat Fragen über Fragen. War Beethovens Vater wirklich so schlimm? Wie war seine Kindheit? Wo ist er aufgewachsen? Und Beethoven berichtet. Eine charmante Idee, den Komponisten selbst erzählen zu lassen, auch wenn er anfangs so klingt, als läse er seinen eigenen Lexikonartikel vor.
Fest steht, dass ich am 17. Dezember getauft wurde. Mein Großvater hieß übrigens auch Ludwig und war Musiker. Und mein Vater Johann auch. Er war ein sehr guter Sänger und Musiklehrer.
Aber während Paul und Beethoven sich unterhalten, nimmt auch Cordelia Alberts Kinderbuch an Fahrt auf. Herausragend sind hier allerdings vor allem die Illustrationen von Ayuko Tanaka. Kleine Kunstwerke, Farbkompositionen, beweglich und leicht und trotzdem ungeheuer ausdrucksstark. Hier spiegeln sich Beethovens Seelenleben, seine Freude an der Natur, der Kummer über seine Ertaubung. Und dazu braucht es nicht viel. Eine Seite ganz in Blau gehalten, Beethoven niedergedrückt im Sessel, aber am Rand gibt ein Spalt den Blick auf die Natur frei. Am Ende des Buches wird klar, die Begegnung mit Beethoven hat Paul nur geträumt. Vor einem Auftritt, denn er selbst ist Pianist geworden. Ein glückliches Ende für eine poetische Annäherung an den großen Komponisten.
Beethovens 9. Sinfonie von Rudolf Herfurtner und Maren Brisswalter.
Wenn man von dieser 9. Sinfonie erzählen will, dann muss man von Beethovens Leben erzählen.
Und so wird zuerst sein Leben erzählt, bis zu dem Punkt, an dem der alternde Beethoven unter einer Linde sitzt und von einer neuen Sinfonie träumt. Bevor die allerdings erklingen kann, ist noch jede Menge zu erledigen.
Während Beethovens Bruder Johann das Alltagsleben organisierte, kümmerte sich der dicke Geiger Ignaz Schuppanzig um die Musiker. Der übereifrige Anton Schindler war eine Art Sekretär und Mädchen für alles. Und der Neffe Karl korrigierte die Noten, verkaufte die Eintrittskarten und tröstete seinen Onkel, wenn den wieder mal alle Zuversicht verließ.
Das Kinderbuch wirft einen Blick in die Werkstatt Beethovens. Da ist der unberechenbare Komponist, der auch mal mit Käsetellern um sich schmeißt. Da sind Kopisten, die sich mit vollgeklirrten und vollgekleksten Partituren herumschlagen. Sängerinnen und Sänger, denen die Partitur zu schwierig ist. Und natürlich die Frage nach dem Wie und Wo der Uraufführung.
Und dann endlich begann die 9. Ganz leise, als würde aus dem Nichts eine neue Welt entstehen. Aber gleich schmetterten die Pauken los, denn es war eine wilde Welt.
Die Entstehung dieser wilden Welt wird hier lebendig und sprachlich äußerst gekonnt nacherzählt.
Goldjunge, Beethovens Jugendjahre von Michael Ross.
Man müsste es umdrehen, dass man nicht immer von anderen gesagt bekommt, was zu tun ist, sondern dass man es selber sagt. Ja, genau, selbst den Ton angeben.
Der 8-jährige Ludwig steht im Schnee und gibt sich Allmachtsfantasien hin. Lässt das Eis schmelzen, den Rhein rückwärts fließen und wird unsanft wieder auf den Boden der Realität gezogen. Von 3 älteren Jungs, die seine Namen zu Van Kackhofen verballhornen. Ludwig wehrt sich, aber die Episode endet auf erniedrigende Weise. Es ist eine Kinderwelt in düsteren Farben, die der Zeichner Michael Ross in seiner Graphic Novel ersonnen hat. Bunt wird es nur, wenn sich Ludwig in seine Musik flüchtet.
Ist die Musik nicht wie ein großer Fluss? Sie nimmt allen Unrat in sich auf und trägt ihn fort.
Für die innere Zerrissenheit Beethovens findet Michael Ross teils verstörende Bilder. Das Gesicht Beethovens gleicht einer Maske mit hervorquellenden Augen, unsicher, wütend, panisch, wenn sich erste Anzeichen von Ohrgeräuschen zeigen. Jemand, der mit seiner Umwelt genauso im Clinch liegt wie mit seinem Körper. Auf dem letzten Bild gehört er schon nicht mehr dazu, zur Welt der Farben. Er bleibt weiß, verbeugt sich vor einem düsteren Hintergrund. Michael Ross macht es seinem Publikum nicht leicht. Warum auch, Beethoven hatte es noch schwerer. Aber jeder Heranwachsende, der mit ängstlichen Zweifeln genauso wie mit Größenwahn zu kämpfen hat, wird sich in Beethoven wiedererkennen. Dazu muss man kein kompositorisches Genie sein.
Mascha Drost stellte eine Graphic Novel, Bilder und Kinderbücher über Beethoven vor. Die Angaben zu den erwähnten Titeln finden Sie auf unserer Sendungsseite im Netz unter deutschlandfunk.de/Bücher für junge Leser. Im Anschluss folgt hier im Programm Computer und Kommunikation. Am Mikrofon verabschiedet sich Dina Netz. Einen schönen ersten Advent.